Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Mit Episode 89 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, endet dann das Kapitel Musik. Folge 76. Musik, Rockmusik und Rock'n'Roll in den 1990er Jahren ist dann die letzte Folge des Kapitels. Noch einmal ein Rückblick auf den Rock'n'Roll der 1990er Jahre. Eine Ära, die für mich von Authentizität und einer spürbaren Leidenschaft für Musik geprägt war. Doch was danach kam, konnte meine Ohren und mein Herz nicht mehr erreichen. Gecastete Akteure und glattpolierte Musik, der jede Seele und Ehrlichkeit fehlt. Alles wirkte rein auf Marketing ausgerichtet, ein Produkt für den digitalen Mainstream. Stromlinienförmig und binär, perfekt zugeschnitten auf Algorithmen und Streaming-Plattformen. Dabei verlor die Musik für mich etwas Essentielles, die spielerische Leichtigkeit, die spontane Inspiration, die Magie des Unvollkommenen. Künstler wie Taylor Swift verkörpern für mich diesen Wandel. Sie wirken weniger wie Musikerinnen mit einer Botschaft oder künstlerischen Vision und mehr wie perfekt inszenierte Markenprodukte. Jedes Album, jede Tour scheint bis ins kleinste Detail optimiert, um maximale Reichweite und Umsatz zu erzielen. Eine hochprofessionelle Choreografie, die mich jedoch kalt lässt. In dieser makellosen Perfektion vermisse ich das Ungeplante, das Überraschende, Überraschende und die Ehrlichkeit, die Ecken und Kanten, die Musik für mich früher ausgemacht haben. Es ist, als wäre die Kunst hinter einer makellosen Hochglanzfassade verschwunden. Glatt poliert, austauschbar, emotionslos. Keine Provokation, keine Skandale, kein Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Stattdessen ein steriles Musikbusiness, das dem wilden Geist des Rock'n'Roll gegen den standardisierten Zeitgeist eingetauscht hat. Alles scheint auf eine glattgebügelte, unverfängliche Gleichförmigkeit hinauszulaufen, die jeden Funken Individualität erstickt. Die einst rebellische Energie, die Musik als Ausdruck von Freiheit und Grenzüberschreitung auszeichnete, ist einem kalkulierten, algorithmusfreundlichen Einheitsbrei gewichen. Es geht nicht mehr um Botschaften oder Emotionen, sondern um Playlists, Klickzahlen und die perfekte Anpassung an den digitalen Markt. Wo früher echte Typen standen, exzentrisch, roh, unberechenbar, sehen wir heute inszenierte Marionetten, deren Performance eher an ein Corporate Branding erinnert als an künstlerische Vision. Das alles spiegelt für mich nicht den Spirit des Rock'n'Roll wider, sondern eine Ära, in der Konformität das höchste Gut zu sein scheint. Trotzdem reinhören und sich zu einer eigenen Sichtweise inspirieren lassen. Viel Spaß also!
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast-Retro-Show Als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Rockmusik und Rock'n'Roll in den 1990er Jahren.
Die 1990er Jahre markierten ein spannendes Jahrzehnt für die Rockmusik. Sie erlebte in diesem Zeitraum eine bemerkenswerte Vielfalt an Stilen und Subgenres. Gleichzeitig führte die Dekade die Traditionen des Rock'n'Roll fort, während neue Bewegungen und Technologien das Genre nachhaltig prägten. Im Folgenden wird die internationale Rockmusik dieser Zeit beleuchtet, wobei auch die deutsche Rockszene und ihre bedeutenden Künstler detailliert betrachtet werden.
Die Rolling Stones in den 1990er Jahren, ein Jahrzehnt der Erneuerung und des Durchhaltens.
Die Rolling Stones, eine der langlebigsten und einflussreichsten Rockbands der Geschichte, bewiesen in den 1990er Jahren erneut ihre Fähigkeit, sich im Wandel der Zeiten zu behaupten. Obwohl sie längst Legendenstatus erreicht hatten, waren sie in dieser Dekade weiterhin kreativ, tourten weltweit und setzten neue Maßstäbe für Rockmusik auf höchstem Niveau. Die Rolling Stones starteten die 1990er Jahre mit dem Schwung ihrer erfolgreichen Steel Wheels Urban Jungle Tour 1989 bis 1990, die ihnen riesige kommerzielle Erfolge und erneute Popularität brachte. Diese Tour festigte ihren Ruf als eine der besten Livebands der Welt. 1994 veröffentlichten die Stones ihr 20. Studioalbum, Voodoo Lounge. Es war das erste Album ohne Bassist Bill Wyman, der 1993 die Band verlassen hatte. Voodoo Lounge zeigte die Stones in Höchstform, ein Mix aus klassischen Rock'n'Roll, Blues und Akustiknummern. Songs wie Love is Strong, You Got Me Rocking und Out of Tears wurden zu Highlights des Albums. Das Album gewann 1995 einen Grammy Award für das beste Rockalbum, was den kreativen und kommerziellen Erfolg der Band untermauerte. Die begleitende Welttournee war ein riesiges Spektakel mit beeindruckender Bühnenproduktion. Sie war eine der erfolgreichsten Tourneen der 1990er Jahre und zeigte, dass die Stones immer noch ein unschlagbares Live-Erlebnis boten. 1997 veröffentlichten die Stones ein weiteres Studioalbum, Bridges to Babylon, mit Songs wie Anybody Seen My Baby, Scent of Me und Out of Control präsentierten sie einen moderneren Sound, der auch Elemente von Hip-Hop und Elektronik aufgriff. Das Album erhielt gemischte Kritiken, wurde jedoch ein kommerzieller Erfolg. Es zeigte die Bereitschaft der Stones, mit zeitgenössischen Produzenten, wie den Dust Brazers, zu arbeiten und musikalisch zu experimentieren. Die anschließende Welttournee war ein weiterer Triumph. Sie kombinierte alte Klassiker mit neuen Songs und wurde durch eine spektakuläre Bühnenproduktion mit gigantischen Kulissen ergänzt. Ein Höhepunkt war der Einsatz einer beweglichen Brücke, die es der Band ermöglichte, näher ans Publikum zu gelangen, ein Symbol für ihre Verbindung zu den Fans. Das Album Strip dokumentierte intime und akustische Auftritte der Stones während der Voodoo Lounge Tour. Es präsentierte eine reduzierte, rohere Version der Band und Songs wie Like a Rolling Stone und Wild Horses in berührenden Arrangements. Strip zeigte, dass die Stones nicht nur in großen Arenen überzeugten, sondern auch in intimen, kleinen Rahmen. In den 1990er Jahren erschienen auch mehrere Compilationen wie Jump Back, The Best of the Rolling Stones, 1971 bis 1993, die das Erbe der Band feierten und ihre Klassiker einer neuen Generation zugänglich machten. Der langjährige Bassist Bill Wyman verließ die Band offiziell 1993 nach über 30 Jahren. Sein Ausscheiden markierte das Ende einer Ära. Er wurde bei den Aufnahmen und auf Tourneen durch den Bassisten Daryl Jones ersetzt, der zwar kein offizielles Bandmitglied wurde, aber fortan eine feste Rolle bei den Stones übernahm. Die 1990er Jahre waren auch von Spannungen zwischen Mick Jagger und Keith Richards geprägt. Diese beiden dominierenden Persönlichkeiten der Band hatten häufig unterschiedliche Vorstellungen über die musikalische Richtung und den Umgang mit der Vergangenheit der Band. Dennoch fanden sie immer wieder zusammen, um das Erbe der Stones fortzusetzen. Die Rolling Stones blieben auch in den 1990er Jahren vor allem für ihre Live-Auftritte bekannt. Sie revolutionierten das Konzept von Rockkonzerten durch massive Bühnenproduktionen und innovative Ideen. Ihre Tourneen gehörten zu den erfolgreichsten der Dekade und zogen Millionen Fans auf der ganzen Welt an. Die Stones etablierten in den 1990er Jahren neue Standards für das Tourgeschäft. Sie waren Vorreiter im Einsatz von Sponsoren, globaler Vermarktung und beeindruckenden technischen Effekten. Auch in den 1990er Jahren waren ihre Live-Auftritte geprägt von unvergänglichen Klassikern wie Satisfaction, Start Me Up und Paint It Black. Diese Songs, oft Jahrzehnte alt, blieben der Kern ihrer Konzerte und zeigten ihre zeitlose Relevanz. Die Rolling Stones zeigten in den 1990er Jahren, dass sie sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen wollten. Sie nutzten die Dekade, um sich als dynamische, zeitgemäße Band zu präsentieren, ohne ihre Wurzeln zu verleugnen. Alben wie Voodoo Lounge und Bridges to Babylon bewiesen, dass die Stones nicht nur ein Relikt der 1960er Jahre waren, sondern weiterhin innovativ und relevant bleiben konnten. Die Stones inspirierten auch in den 1990er Jahren neue Generationen von Rockmusikern. Ihre Musik blieb ein Bezugspunkt für Künstler aus verschiedenen Genres, von Grunge bis Britpop. In einer Zeit, in der viele Bands der 1960er Jahre längst Geschichte waren, behielten die Stones ihre Relevanz und wurden zum Symbol für Durchhaltevermögen, Kreativität und zeitlosen Rock'n'Roll.
Internationale Entwicklungen in der Rockmusik der 1990er.
Die 1990er Jahre wurden stark durch die Weiterentwicklung bestehender Subgenres und die Entstehung neuer Richtungen geprägt. Hier sind einige der wichtigsten Bewegungen und Trends. Der Grunge-Sound, aus Seattle stammend, dominierte die frühe Hälfte des Jahrzehnts. Bands wie Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden und Alice in Chains prägten das Genre. Grunge war eine rebellische Bewegung, die die Glattheit der 1980er Jahre hinter sich ließ und Themen wie Frustration, Isolation und Gesellschaftskritik behandelte. Nirvana's Nevermind, 1991, mit dem ikonischen Song Smells Like Teen Spirit wurde zum Symbol dieser Ära. Der Erfolg des Grunge führte zu einer stärkeren Kommerzialisierung des Alternative Rock, wodurch Bands wie Radiohead, Foo Fighters und Smashing Pumpkins globale Anerkennung erlangten. In Großbritannien entstand als Gegenbewegung zum Grunge der Britpop, ein fröhlicherer und melodischer Stil, der stark von den Beatles und anderen 1960er Jahre Bands beeinflusst war. Gruppen wie Oasis, Blur, Pulp und Suede wurden zu kulturellen Ikonen. Das Duell zwischen Oasis und Blur, insbesondere 1995 mit den Singles Hold Is It und Country House, war ein Höhepunkt der britischen Musikszene. Ende der 1990er Jahre entstand eine Verschmelzung von Rock, Metal und Hip-Hop, die als Nu Metal bezeichnet wurde. Bands wie Korn, Limp Bizkit und Linkin Park experimentierten mit härteren Klängen und genreübergreifenden Elementen. Auch der Crossover zwischen Rock und anderen Musikstilen nahm zu, etwa durch Bands wie Rage Against the Machine, die Rap und politische Texte in ihre Musik integrierten. Nach dem Ende der Grunge-Ära entwickelten sich Post-Grunge-Bands wie Creed und Matchbox 20, die den rauen Sound des Grunge mit radiotauglicher Melodik kombinierten. Pop-Rock erlebte ebenfalls ein Comeback durch Acts wie Green Day, deren Punk-Rock-Energie und eingängige Melodien breite Zielgruppen erreichten.
Rock'n'Roll-Traditionen in den 1990ern.
Obwohl der klassische Rock'n'Roll seinen Höhepunkt in den 1950er und 1960er Jahren hatte, lebte er in den 1990er Jahren in verschiedenen Formen weiter. Bands wie The Black Crowes griffen den bluesigen, erdigen Rock'n'Roll-Stil wieder auf, während Künstler wie Lenny Kravitz mit Songs wie Are You Gonna Go My Way Retro-Elemente mit modernem Rock verbanden. Rockabilly-Revival-Bands wie The Brian Setzer Orchestra brachten den Swing und Rock'n'Roll der 1950er zurück in die Charts. Selbst in Subgenres wie dem Pop-Punk und dem Indie-Rock fanden sich Anklänge an die Einfachheit und Energie des Rock'n'Roll.
Rockmusik in Deutschland in den 1990er Jahren.
Die deutsche Rockmusik war in den 1990er Jahren ebenso vielfältig und innovativ. Verschiedene Künstler und Bands prägten die Szene. Die beiden bekanntesten deutschen Punkrock-Bands, die Toten Hosen und die Ärzte, erreichten in den 1990er Jahren neue Höhen. Mit Alben wie Opium fürs Volk, die Toten Hosen und 13, die Ärzte, zeigten sie, dass deutsche Rockmusik nicht nur sozialkritisch, sondern auch massentauglich sein konnte. Hits wie Bonnie und Clyde 1996, die Toten Hosen und Männer sind Schweine 1998, die Ärzte, prägten eine ganze Generation. Eine der international erfolgreichsten deutschen Rockbands, Rammstein, wurde 1994 gegründet. Mit ihrem Debütalbum Herzeleid 1995 und ihrem einzigartigen Mix aus Metal, Industrial und deutscher Lyrik legten sie den Grundstein für das Genre der neuen deutschen Härte. Songs wie Engel und Du hast wurden zu globalen Hits und etablierten die Band als Pioniere. Bab, die Kölner Kultband, führte in den 1990er Jahren ihre Erfolgsgeschichte fort. Ihre Mischung aus Rock, Blues und kölscher Mundart sprach vor allem das deutsche Publikum an. Alben wie Pixibe 1993 wurden gefeiert. Bands wie Tokotronic oder Sportfreunde Stiller trugen zur aufstrebenden Indie-Szene in Deutschland bei. Tokotronic, oft als Hamburger Schule bezeichnet, setzten mit intellektuellen Texten und minimalistischen Klängen Akzente. Die 1990er Jahre wurden stark durch die visuelle Präsenz von Rockmusik geprägt. MTV war das dominierende Medium, das Rockmusik weltweit verbreitete. Musikvideos wie Nirvanas, Smells Like Teen Spirit oder Rammsteins, Du Hast, waren kulturelle Meilensteine. CDs lösten Kassetten und Schallplatten ab, was die Verbreitung und Vermarktung von Rockmusik erleichterte. Der Zugang zu Rockmusik wurde globaler.
Deutschrock in den 1990er Jahren, Marius Müller, Westernhagen, Herbert Grönemeyer und andere Größen.
In den 1990er Jahren war Deutschrock ein wichtiger Bestandteil der deutschen Musiklandschaft. Während Punkrock-Bands wie die Ärzte und die Toten Hosen vor allem ein jüngeres Publikum ansprachen, dominierten etablierte Künstler wie Marius Müller, Westernhagen und Herbert Grönemeyer die deutschsprachige Rockmusik für ein breiteres Publikum. Sie verbanden eingängige Melodien, anspruchsvolle Texte und eine unverkennbare Bühnenpräsenz. Marius Müller-Westernhagen, bereits seit den 1970er Jahren als Sänger und Schauspieler bekannt, erreichte in den 1990er Jahren den Höhepunkt seiner Popularität. Das Album Ja Ja, 1992, mit dem Song Freiheit, wurde zu einem seiner bekanntesten Werke. Freiheit avancierte zu einer inoffiziellen Hymne, die oft mit der deutschen Wiedervereinigung assoziiert wird, obwohl der Song ursprünglich aus den späten 1980er Jahren stammt. Mit Affentheater, 1994, und dem Megahit Es geht mir gut erreichte er kommerziell neue Höhen. Das Album war eines der meistverkauften in Deutschland und zeigte Westernhagens Fähigkeit, Rock mit gesellschaftskritischen und persönlichen Texten zu verbinden. Westernhagen thematisierte oft gesellschaftliche Missstände, persönliche Freiheit und die Auseinandersetzung mit Identität. Seine rauchige Stimme und seine Mischung aus Rock, Blues und Pop verliehen seinen Songs eine zeitlose Qualität.
Hey Mama, was ist mit mir los? Frauen gegenüber bin ich willenlos.
Herbert Grönemeyer war in den 1990er Jahren eine der zentralen Figuren des Deutschrocks. Bereits mit Ö, 1988 und Luxus, 1990, hatte er riesige Erfolge gefeiert, die er im Laufe des Jahrzehnts ausbaute. Mit Chaos, 1993, lieferte Grönemeyer ein Album, das seine Mischung aus Rock, Pop und tiefgründigen Texten perfekt illustrierte. Songs wie Land unter und Schmetterlinge im Eis zeigten seine poetische Seite. Das Album Bleibt alles anders, 1998, präsentierte einen gereiften Künstler. Hits wie Bleibt alles anders und Fanatisch thematisierten Veränderungen, Vergänglichkeit und emotionale Turbulenzen. Grönemeyers Texte waren oft introspektiv, geprägt von seiner persönlichen Lebensgeschichte, aber auch gesellschaftsrelevant. In einer Ära, die von Wandel und Globalisierung geprägt war, bot er vielen Menschen Identifikationsmöglichkeiten.
Weitere Größen des Deutschrocks.
Peter Maffay war in den 1990er Jahren weiterhin einer der erfolgreichsten deutschen Rockmusiker. Alben wie Tabaluga und Lilly, 1993, und 96, 1996, unterstrichen seine Vielseitigkeit von Rockhymnen bis hin zu Konzeptalben. Maffay brachte eine bodenständige, emotionale Seite in den Deutschrock ein, oft kombiniert mit Themen wie Liebe, Frieden und gesellschaftlicher Verantwortung. Udo Lindenberg, der Panikrocker, war auch in den 1990ern aktiv. Er erlangte durch seine charismatische Art und seine Verbindung von Rockmusik mit kabarettistischen Elementen weiterhin Kultstatus. Sein Album Und ewig rauscht die Linde, 1996, kombinierte humorvolle, gesellschaftskritische Texte mit eingängigen Melodien. Die Band Silly, angeführt von der charismatischen Sängerin Tamara Danz, war eine der bedeutendsten ostdeutschen Rockbands. In den 1990er Jahren veröffentlichten sie Alben wie Hurensöhne 1993 und Paradies 1996, die sich kritisch mit der Wiedervereinigung und der neuen Gesellschaftsordnung auseinandersetzten. Die 1990er Jahre waren für Deutschrock-Künstler eine Zeit des Umbruchs und der Neudefinition. Viele Songs griffen Themen wie die Wiedervereinigung, soziale Ungerechtigkeit und Globalisierung auf. Künstler wie Grönemeyer und Lindenberg thematisierten diese Veränderungen mit kritischem Blick. Viele Musiker reflektierten persönliche Krisen und emotionale Themen, die ein breites Publikum ansprachen. Deutschrock in den 1990ern reichte von rauem, erdigem Rock, Westernhagen, über tiefgründigen Poprock, Grönemeyer, bis hin zu dialektgeprägtem Rock, Bab.
Fazit:
Die 1990er Jahre waren ein facettenreiches Jahrzehnt für die Rockmusik. Von Grunge und Britpop bis hin zu Nu Metal und Post-Grunge boten sie eine große Bandbreite an Stilrichtungen, die Rockfans auf der ganzen Welt begeisterten. Auch in Deutschland erlebte die Rockmusik eine produktive Phase, von Punkrock, die Toten Hosen, die Ärzte, über die neue deutsche Härte, Rammstein, bis hin zu intellektuellem Indie-Rock, Tokotronic. Die Dekade bewies, dass Rockmusik sowohl innovativ als auch traditionsbewusst sein kann und ihre zentrale Rolle in der Musikkultur behauptet. Deutschrock in den 1990er Jahren war geprägt von stilistischer Vielfalt und einer starken Verbindung zu gesellschaftlichen Themen. Größen wie Marius Müller-Westernhagen und Herbert Grönemeyer zeigten, wie Rockmusik die Gefühlswelt und die Sorgen einer ganzen Generation ausdrücken konnte. Gleichzeitig sorgten Bands wie Bab und Silly dafür, dass auch regionale und politische Themen in der Musik präsent blieben. Die 1990er waren ein Jahrzehnt, in dem Deutschrock seine Vielseitigkeit und seinen Anspruch eindrucksvoll unter Beweis stellte. Damit endet das Kapitel Musik. Für mich gibt es ab den 2000er Jahren persönlich nichts wirklich Erwähnenswertes mehr in der aktuellen Musik. Der Rock'n'Roll bleibt für mich klassisch, der Blues und der Beat Retro zeitlos und unvergleichlich. Diese Musikrichtungen begleiten mich weiterhin, denn sie sind für meine Ohren genau das Richtige, ehrlich, authentisch und voller Seele. Ich sehe keinen Grund, mich an die für meine Ohren oft zu anstrengenden neuen Musikrichtungen gewöhnen zu müssen, erst recht nicht an Erscheinungen der Popkultur, die mir als reine Marketingfiguren erscheinen. Künstler wie Taylor Swift, Lady Gaga, BTS, Tokyo Hotel und andere obskure Pseudomusiker sind für mich nicht mehr als ein Produkt der modernen Musikindustrie, ohne die Tiefe oder Authentizität, die ich in der Musik schätze. Meine musikalische Welt bleibt in den Klängen der vergangenen Jahrzehnte verankert, eine Welt voller Leidenschaft, Kreativität und echter Emotionen. Ich höre meine Musik weiter und genieße das zeitlose Vermächtnis des Rock'n'Roll, des Blues und des Beats, ohne den Drang, mich von neuen Trends beeindrucken zu lassen. Im nächsten Kapitel dreht sich alles um eine andere große Leidenschaft, Fußball. Freut euch auf spannende, ganz persönliche Einblicke in die faszinierende Welt dieses Sports.
Eine weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen 3 erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.